Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, die Brieflesung oder Epistel vom heutigen Sonntag aus Epheser 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne jetzt dies dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, stellt euch einmal Folgendes vor. Da kommt ein Lehrling, nachdem er am Anfang die ersten Wochen Schule hatte, das erste Mal an seinen Arbeitsplatz. Und er erscheint in einem schmutzigen T-Shirt, in zerschlissenen Jeans und abgelatschten Sandalen. Nun würdest du sagen, ja und? Kann doch sein. Ja, sicher, wenn er irgendwo Handwerker ist, kann das sein. Aber er hat einen Ausbildungsvertrag als Automobilverkäufer einer Nobelmarke. Da könnt ihr euch vorstellen, wie der Ausbilder erst einmal geguckt hat, als der Lehrling so vor ihn trat. Das passt nun wirklich nicht. Er wird ihn zur Seite genommen haben und mit ihm sprechen. Mein Lieber, wenn du wirklich hier in diesem Autohaus künftig Autos verkaufen willst, dann musst du anders gekleidet kommen. Die Kunden, die zu uns kommen, die tragen Schlips und Kragen. Also erfordert es das umso mehr, dass du im Anzug mit gut gebügeltem Hemd und Krawatte und natürlich täglich mit geputzten Schuhen kommst. Nun sind wir hier nicht zusammengekommen, um darüber zu reden, wie man als Lehrling in bestimmten Berufen erscheint. Aber dieses Bild zeigt sehr deutlich, was der Apostel Paulus den Ephesern damals im Geist Gottes geschrieben hat. Und Gott hat gewollt, dass wir heute noch davon etwas wissen. Und darum gehe ich davon aus, dass er möchte, dass es auch uns gilt. Wir haben keinen Arbeitsvertrag vielleicht in einem Autohaus als Automobilverkäufer, aber wir haben von Gott eine viel bessere Aufgabe bekommen und eine Berufung geschenkt bekommen. Wir dürfen seine Kinder sein. Er hat uns selbst zusammengeführt zu einer Gemeinde und zu einer Kirche. Durch seine Gnade dürfen wir dazugehören, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber wie bei dem Lehrling in diesem Autohaus ist es nun auch bei uns. Wir sollen auch unserer Berufung nach würdig leben. Und das ist es, woran uns der Apostel Paulus in dem Brief heute erinnert. Seid darauf bedacht, die Einigkeit zu wahren, nämlich die Einigkeit, in die uns Christus gebracht hat. Und er nennt uns erstmal drei Dinge, die dazu nötig sind, um das ganz praktisch auszufüllen. Wir bewahren diese Einigkeit im Geist in der Gemeinde, indem wir demütig, sanftmütig und geduldig sind. Lasst uns durch Demut darauf bedacht sein, die Einigkeit im Geist zu wahren. Ein Sprichwort sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Leider ist heute Hochmut sehr weit verbreitet. Die Leute bilden sich sehr viel auf sich selber ein und stolpern oft über ihren eigenen Hochmut. Und das, obwohl sie wissen, dass Hochmut eher nicht dazu beiträgt, eine Gemeinschaft von Menschen zu bewahren, sondern es bekannt geworden ist, dass Hochmut Gemeinschaft eher zerstört. Gott hat uns durch den Heiligen Geist in eine wunderbare Gemeinschaft der Geretteten gesetzt. Wir alle sind miteinander verbunden. Wir sind in der Gemeinschaft der Geretteten. Eigentlich haben wir das nicht verdient. Was wir verdient hätten, ist auch eine Gemeinschaft, allerdings nicht die der Geretteten, sondern die der um ihrer Sünde willen Verdammten. Aber Gott hat es anders gewollt. Und deshalb hat er uns durch seinen Sohn frei gemacht von der Sünde und von dem Fluch des Gesetzes. Und er hat uns, als er uns in der Taufe den Glauben geschenkt hat, alle zusammen verbunden als seine geliebten Kinder. Er hat uns in eine Gemeinschaft gebracht. Und der Apostel Paulus beschreibt das an dem Bild vom Leib. Wir sind ein Leib. Du bist genauso ein Teil dieses Leibes wie ich. Und da ist keiner außenstehend, sondern wir sind alle in dieser Gemeinschaft drin. Und Gott möchte, dass wir darauf achten, dass diese Gemeinschaft erhalten bleibt, die er uns schenkt, aus seiner Gnade und aus freien Stücken. Und dazu ist es nötig, dass wir nicht hochmütig über den anderen urteilen oder von uns selbst denken, sondern dass wir demütig sind. Wir sind alle nämlich in der gleichen Lage. Wir sind allesamt Sünde und ermangeln des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten, schreibt Paulus in dem Brief an die Römer. Wir ermangeln des Ruhms. Das heißt, Gott hat uns einen bestimmten Ruhm zugedacht, dass wir nämlich seine Kinder sein sollten. Aber dieser Ruhm ist uns durch unsere eigene Schuld, durch unsere Sünde eher verloren gegangen. Es mangelt uns an diesem Ruhm. Wir haben ihn nicht. Aber durch Christus schenkt ihn Gott uns immer und immer wieder. Wann immer wir zur Erkenntnis unserer Schuld kommen und bei Christus um Vergebung suchen, schenkt er sie uns neu wieder. Und weil wir eben alle in dieser gleichen Lage sind, gebührt es uns allen eigentlich immer nur neu, demütig zu sein. Oder, um es mit einem anderen Wort zu sagen, bescheiden zu sein. Bescheiden gegenüber Gott aufzutreten, aber auch bescheiden untereinander aufzutreten. Der Sohn Gottes, der mit seinem Vater eines Wesens ist, wir bekennen das sehr deutlich, in dem anderen Glaubensbekenntnis, in dem nizänischen Glaubensbekenntnis, das wir an hohen kirchlichen Festtagen miteinander bekennen, da beschreiben wir so richtig ausführlich dieses eines Wesensseins Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Also der Sohn Gottes, der eines Wesens mit dem Vater war, der gibt uns ein wunderbares Beispiel dafür, was es heißt, demütig zu sein. Er hat nämlich in all seinem Wollen und in all seinem Tun niemals seinen eigenen Vorteil gesucht, niemals sich groß hinstellen wollen, sondern er, der Herr des Alls, hat sich ganz klein gemacht zum Knecht. Und er ist so über diese Erde gegangen und ist so den Menschen begegnet und hat ihnen geholfen. Und er ist so sogar durch Hohn und Spott bis ans Kreuz gegangen, um uns zu retten. Er, dem alles gehört, der bezeugt doch von sich, ich habe auf dieser Erde keinen festen Wohnsitz. Alle haben Häuser, ich nicht. Ich ziehe umher. Das ist meine Aufgabe. Ich ziehe umher, um zu retten und zu helfen. Der Sohn Gottes, dem die gleiche Macht und Ehre gebührt wie dem Vater, der macht sich ganz klein und gering und lässt sich von seinen Geschöpfen anklagen und töten. Das ist Demut, Bescheidenheit. Er macht sich ganz gering. Und wenn wir durch Gott in eine Gemeinschaft gesetzt sind von Christen, die also berufen sind, als Kinder Gottes zu leben, dann gebührt es uns auch genauso, diese Bescheidenheit und Demut von unserem Heiland zu lernen und zu übernehmen. Genauso demütig und bescheiden miteinander umzugehen und übereinander auch zu reden. Denn Gott mahnt uns durch Paulus, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Also Demut hilft da auf alle Fälle mehr als Hochmut oder Übermut. Bescheidenheit hilft besser zur Wahrung dieser Einigkeit als überhöhtes Auftreten, überhöhte Selbstdarstellung und überhöhtes Richten und Urteilen über den anderen. Hochmut, Übermut und Ehrsucht waren noch niemals gute Berater, wenn es darum ging, Einigkeit zu bewahren. Die Geschichte zeigt etwas anderes. Das bringt nämlich Zerstörung und Unfrieden. Wollen wir unsere Berufung würdig leben, wollen wir als Christen leben, dann lasst uns darauf achten, demütig miteinander umzugehen, aber auch sanftmütig. Der junge Mann vom Anfang der Predigt hätte seinen Ausbildungsplatz dort in diesem Nobel-Verkaufsautohaus wohl nie bekommen, wenn er bei dem Vorstellungsgespräch so erschienen wäre wie an seinem ersten Arbeitstag. Dann wäre er sofort durchgefallen. Dann hätte er die Stelle nicht bekommen. Man muss sich ja heute in seinem besten Licht darstellen, will man einen Arbeitsplatz haben, den vielleicht viele haben wollen. Dann muss man sich, wie man sagt, gut verkaufen. Und das kommt eigentlich unserem innersten alten Adam sehr entgegen, denn der ist eher auf sich selbst ausgerichtet oder wie wir sonst sagen, ichsüchtig oder egoistisch, um es mit einem Fremdwort zu sagen. So ist der Mensch natürlicherweise eingestellt. Es geht ihm zuerst um sich selbst, er dreht sich vor allem um sich selbst. Und dann höchstens noch um die, die ihm ganz nah sind in der Verwandtschaft. Wo immer es ihm möglich ist, versucht er, sich in den Vordergrund zu spielen und für sich das Beste herauszuholen. So mancher von uns hat vielleicht auch schon darunter gelitten, dass das dem anderen besser gelungen ist als ihm selbst. Mobbing ist heute in Betrieben auch weit verbreitet und führt nicht selten dazu, dass Menschen krankgeschrieben werden. Mobbing ist aber nichts anderes, als dass ich nicht sanft und mild mit dem anderen umgehe, sondern dass ich immer nur draufhaue, ihn bei jeder passenden Gelegenheit nur fertig mache. Und das ist leider weit verbreitet. Und das führt oft dazu, dass Menschen nicht nur krankgeschrieben werden, sondern dass sie nachher nie wieder in diesem Beruf an der Stelle arbeiten können. Vielleicht sind sie nie wieder so lebensfähig in der Gesellschaft, sondern ziehen sich ganz zurück. Also Mobbing zerstört Gemeinschaft. Was aber kann helfen, Gemeinschaft zu bewahren? Sanftmütiges, mildes Umgehen miteinander. Und das selbst dort, wo ich mich vielleicht über den anderen ärgere. Vielleicht sogar zu Recht. Wo es mir wehtut, was der andere getan hat oder gesagt hat. Wo ich trotzdem aber in Milde und Sanftmut mit ihm umgehen möchte. Gott möchte, wie wir hörten, dass wir die Einigkeit bewahren, in die er uns durch Christus und seinen Heiligen Geist gestellt hast. Wir sind ein Leib, wir sollen uns nicht zerstückeln lassen. Dazu ist es nötig, nicht auf unsere Interessen zu pochen, sondern auf das, was dem Nächsten dient und auf das, was Gott möchte. Das zeigt sich auch im Umgang miteinander. Will ich meine Interessen durchsetzen? Oder horche ich auch mal auf das, was der andere sagt? Kann ich zuhören? Kann ich mich auf ihn einlassen? Kann ich versuchen, seine Gedankengänge nachzuvollziehen? Dann kann ich auch sanftmütig mit ihm umgehen. Wie sieht es da bei uns aus? Gehen wir wirklich so sanftmütig miteinander um? So freundlich und mild, so gütig und liebevoll? Oder zeigt Gott uns hier vielleicht gerade unsere Schuld? Der Heilige Geist, der will das in uns wirken. Der will uns helfen, dass wir wirklich so mild und sanftmütig miteinander umgehen. Stehen wir ihm doch nicht im Weg. Lassen wir ihn seine Arbeit in uns und unserem Herzen verrichten. Reden wir von Herzen freundlich und mild mit und übereinander. Geben wir lieber einmal mehr nach, als durch aufbrausendes Auftreten die von Gott geschenkte Einigkeit zu gefährden. Von Christus können wir das lernen. Wie sanftmütig war er, wie mild. Denken wir noch einmal kurz an den Moment, wo er schon gefangen genommen war. Er saß da in dem Hof des Palastes und man hatte ihn zum Spott einen Purpurmantel umgehangen. Man hat ihm zum Spott einen Stab gegeben als Zepter und man hat ihn verhöhnt. Er war wirklich der König der Juden. Pilatus hat es erkannt und deshalb dann auch als Überschrift ans Kreuz gegeben. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Aber die Soldaten, die trieben ihren Spott damit. Die wollten das nicht wahrhaben, die glaubten das nicht. Und wie reagiert Jesus darauf? Fährt er aus der Haut, fängt er an, sie erstmal runterzumachen, bevor er dann doch ans Kreuz geht? Nein. Er schmähte nicht wieder, als er litt. Das heißt, ihm kam kein böses, gemeines Wort über die Lippen, obwohl es sicherlich angebracht gewesen wäre in der Situation. Aber es kam nicht. Er trug es alles geduldig. Er litt und begegnete seinen Peinigern sanftmütig und mild. Und wie ist er dem Petrus begegnet? Dem Mann, der am Abend zuvor noch großartig betont hat, ich bleib dir treu und wenn ich mit dir sterben müsste. Wenige Stunden später kneift er. Dreimal leugnet er, Jesus Christus überhaupt zu kennen und er verflucht sich dabei selber. Und dann, als der Auferstandene diesen Petrus wieder begegnet, straft er ihn erstmal? Nein, er geht sanft mit ihm um. Hast du mich lieb? Fragt er ihn. Und Petrus antwortet, ja, Herr. Und da gibt ihm Jesus den Auftrag, weide meine Schafe. Und er fragt ihn noch zweimal und stellt ihn zweimal wieder in dieses Weideamt der Schafe und der Lämmer. Wie sanft und mild und liebevoll geht der Herr Christus mit uns um. Denn was er damals an den Jünger Petrus tat, das tut er auch an uns. Und Petrus beschreibt Christus deshalb, getrieben vom Heiligen Geist in seinem ersten Brief, der keine Sünde getan hat, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Das sind die Fußtapfen, in denen uns unser Heiland vorausgeht. Lasst uns doch in diesen selben Fußtapfen ihm hinterhergehen, wie die kleinen Kinder am Strand in die Fußtapfen versuchen zu treten des vorausgehenden Vaters. Das heißt, lasst uns so von unserem Heiland auch diesen milden Umgang lernen. Dann werden wir auch dadurch diese Einheit, in die uns Gott gesetzt hat, versuchen zu wahren. Und ein drittes nennt uns hier der Apostel Paulus in unserer Epistel, was hilft, diese Einheit zu wahren, nämlich Geduld. Geduld. Wer von uns würde von sich behaupten, geduldig zu sein? Ich nicht. Ich bin eher ungeduldig. Und ich denke, es geht vielen hier so, dass sie ungeduldig sind. Vieles muss möglichst schnell und gleich und am besten sofort geschehen. Das äußert sich vielleicht auch in unseren Gebeten Gott gegenüber. Wir sind krank und bitten Gott, dass er uns sofort wieder gesund machen möge, dass er uns helfen möge. Und wenn wir es schon nicht sagen sofort, so denken wir es doch vielleicht wenigstens. Ich will das niemandem unterstellen, aber vielleicht geht es erst so. Und in unserer Gesellschaft ist das auch ganz deutlich, dass immer vieles sofort und ganz schnell sein muss. Ist gar nicht so lange her, da war das Internet gestört in weiten Teilen bei der Telekom. Oh, was gab es da für eine Empörung, für eine Entrüstung in Deutschland? Wie kann das sein, dass so großflächig kein Internet verfügbar ist? Wie ging das nur vor 30 Jahren ohne Internet? Oder früher war es üblich, da haben Paare geheiratet und dann haben sie Stück für Stück angefangen, die Wohnung einzurichten. Manchmal waren es erstmal nur gebrauchte Schränke von den Vorfahren. Und erst dann, wenn ein bisschen Geld da war, hat man sich einen neuen Schrank gekauft oder ein neues Bett. Heute muss die Wohnung erst komplett eingerichtet sein, bevor man sich das Ja-Wort gibt. Muss alles perfekt und gut sein. Und weil man das vielleicht nicht gleich bezahlen kann, kann man es ja auf Pump kaufen. Geduld ist etwas, was vielen Menschen mangelt. Aber Ungeduld, die kann auch ziemlich zerstörerisch sein. Bleiben wir mal kurz bei dem Beispiel vom Möbelhaus oder von der Wohnungseinrichtung. Wer alles nur auf Pump kauft, weil er ungeduldig ist und weil er unbedingt gleich das Neueste und Beste haben möchte, der merkt vielleicht gar nicht, wie schnell er in die Schuldenfalle rennt. Und wenn er dann vielleicht krank wird oder seine Arbeit verliert und die Raten nicht bezahlen kann, dann hat er ein Problem. Ungeduld kann schädlich sein. Noch viel mehr gilt das im Umgang in der Gemeinde und Kirche Gottes. Wir dürfen als befreite Gotteskinder leben. Wir dürfen aus der Vergebung unseres Heilandes leben, jeden Tag neu. Aber wir dürfen eben auch dem vergeben, der an uns schuldig geworden ist. Und wir sollen da auch Geduld haben, wenn der andere vielleicht nicht gleich kommt und seine Schuld einsieht. Das geschieht. Wir vergeben gern dem, der an uns selbst schuldig geworden ist. Und wenn es öffentlich geworden ist, dann ist es auch nötig, dass diese Schuld öffentlich behandelt wird, etwa in der Gemeindeversammlung. Und dann ist es auch nötig, dass die Sünde öffentlich gestraft wird. Das alles geschieht jedoch nicht, um fertig zu machen und zu strafen und kaputt zu machen und zu zerstören, sondern das geht nach Matthäus 18 immer und in jeder Stufe darum, den anderen als Bruder oder Schwester zurückzugewinnen. Das ist das Ziel. Und dazu kann es sein, dass Geduld gefordert ist. Dass man eben nicht alles übers Knie brechen möchte, sondern sich Zeit dafür nimmt, dem anderen nachzugehen und ihm zurechtzuhelfen. Vielleicht braucht er ein Stück, bis er seinen verkehrten Weg wirklich selber auch als Sünde erkennt. Stellt euch vor, Gott würde so ungeduldig sein mit uns, wie wir es oft sind. Gott hätte allen Grund, uns für unsere Sünde zu strafen, und zwar auch sofort, und zwar sofort mit dem Tod. Ein Beispiel dafür gibt es auch im Neuen Testament, dem Testament, das uns von Christus berichtet. Lies einmal nach in der Apostelgeschichte. Da gibt es ein junges Paar, das wollte besonders gut und angesehen in der Gemeinde dastehen. Hananias und Sapphira. Aber für ihren Hochmut, für ihre Schuld bestraft sie Gott sofort mit dem Tod. Sie haben Gott, den Heiligen Geist, belogen, sagt Petrus im Geist Gottes. Uns hat Gott bisher verschont, aus lauter Gnade. Wir haben es genauso wenig verdient wie Hananias und Sapphira. Aber er verschont uns, er hat Geduld mit uns, er geht uns nach, er will uns als seine Kinder behalten. Lasst uns doch auch in derselben Geduld miteinander umgehen. Lasst uns in derselben Geduld in der Gemeinde zusammen leben und arbeiten und wirken, nach innen und außen. So leben wir unsere Berufung würdig. So leben wir als befreite Gotteskinder nach dem Willen unseres Heilandes. Wenn wir demütig, sanftmütig und geduldig miteinander umgehen, dann zerstören wir auch nicht diese Gemeinschaft, in die uns Gott aus lauter Gnade gesetzt hat. Gott helfe uns, indem er uns seinen Geist gebe, dass wir das für uns annehmen, aber dann auch, dass uns die Kraft gibt, das umzusetzen. Eben wirklich demütig, geduldig und sanftmütig zu sein und darauf bedacht zu sein, die Einheit zu wahren durch das Band des Friedens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.